Die folgende Radiosequenz entstand im Zuge der Lehrveranstaltung Medienpädagogik an der Pädagogischen Hochschule Wien. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wissen am Punkt. Mein Name ist Melanie Pointinger und ich werde euch heute die halbe Stunde begleiten. Wir haben uns auch heute vier interessante Sachverhalte ausgesucht. Zum einen werden wir über PR und Propaganda reden, aber auch über die Kommunikation allgemein bzw. über das Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun. Danach schwenken wir ein bisschen um und schauen uns Design Thinking am Beispiel der Lernumgebung an. Und dann wiederum den Datenschutz im Internet. Für den ersten Punkt, das Vier-Ohren-Modell von Psychologen Friedemann Schulz von Thun, haben wir eine interessante Aufnahme eines Studenten der PH Wien entdeckt, der dieses Modell kurz vorstellt.
Bei unserer ersten Aufgabe geht es um das Vier-Ohren-Modell vom Psychologen Friedemann Schulz von Thun. Da geht es im weitesten Sinne darum, dass jede Aussage vier Gesichtspunkte hat. Also der Sender hat sogenannte vier Schnäbel. Das heißt, die Aussage hat einen Sachinhalt, eine Selbstoffenbarung, einen Beziehungs- und einen Appellcharakter. Und wiederum der Empfänger hat eben diese vier Ohren auf die jeweiligen Punkte ausgerichtet. Das heißt, beispielsweise gibt es hier ein gutes Beispiel von L'Oreal, das Ei, wo es eben darum geht, dass der Mann zur Frau sagt, das Ei ist zu hart, das ist eben die Aussage, und aber gleichzeitig natürlich wissen will, warum es zu hart ist, dass es ihm eigentlich nicht passt, dass es zu hart ist, und ja, dass es eben hart ist. Und noch was. Was ist der Appell? Koch das nächste Mal das ein bisschen weicher oder so, sonst kochst du es immer weicher. Und sie wiederum hört das mit ihren vier Ohren. Das heißt, dass sie natürlich der Sachinhalt ist eben das Eis zu hart, die Selbstoffenbarung ist, dass es ihm nicht so passt, wie es ist. Die Beziehung, dass sie das nächste Mal ein bisschen besser, sich mehr Mühe geben könnte, wobei das schon eher der Appell ist. Die Beziehung ist eben, dass sie ein schlechter Koch ist. Also Köchin eigentlich.
Zum Punkt Design Thinking am Beispiel der Lernumgebung haben wir eine hitzige Diskussion von Studentinnen bzw. Studenten der PH Wien entdeckt, die wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten. Doch zuvor noch eine kurze Zusammenfassung des Themas.
Der zweite Punkt, den wir bearbeiten, ist Design Thinking am Beispiel Lernumgebung, also passend für uns, für die Klasse, wie man eine Lernumgebung gut gestalten kann. Design Thinking ist eine kreative Methode, um Probleme zu lösen. Das bedeutet, dass einfach Menschen mit unterschiedlichen Vorkenntnissen aus unterschiedlichen Disziplinen zusammenarbeiten und ja, zu einer bestimmten Fragestellung, in dem Beispiel ist es jetzt die Lernumgebung, ja, ihre Bedürfnisse darstellen und ja, zu einer neuen Erkenntnis kommen, wie sie dieses Problem lösen können gemeinsam, so dass jeder sich verwirklichen kann. Dabei gibt es zwei Schritte, einmal die Designproben, das heißt, man schaut sich erstmal in diesem Fall die Lernumgebung an, macht Fotos, macht sich Notizen, fertigt Zeichnungen an, schreibt ja, Gefühle, Stimmungen auf, die einem zu ja, den verschiedenen Sachen in dieser Lernumgebung auffallen oder einfallen. Und dokumentiert das Ganze, dann wird es reflektiert und zusammengetragen. Und im zweiten Schritt ist dann das Design Thinking dran, wo dann aus diesem, was man zusammengetragen hat, die neuen Ideen entwickelt werden. Also zunächst einmal ein einfaches Brainstorming, welche Probleme fallen auf, was stört oder behindert das Lernen. Dann im zweiten werden eben die Lösungen präsentiert oder sich ausgedacht. Dann testet man das Ganze aus, also erprobt diese neuen Ideen. Und im vierten Schritt wird dann das Ganze dokumentiert, präsentiert und dann veröffentlicht. Genau. Jetzt kommen wir zu dem Diskurs, zu dem Design Thinking, was jeder davon hält, ob das anwendbar ist, auch in der Schule. Ich würde sagen, ja, also mein zweifaches Werkerziehung. Ich finde, dass es eine ziemlich gute Idee ist, weil man oft in die Schule kommt und auch in Klassenräume und ich persönlich mich dort nicht wohlfühle und man eigentlich, oder die Schüler, man als Lehrer dann natürlich auch, den Großteil des Tages in diesen Räumen verbringt. Und ja, ich finde, es ist ein wichtiges Thema.
Ja, es ist, bin ich ganz bei dir, dass es ein wichtiges Thema ist, dass man auch das Arbeitsumfeld, für uns ist es der Arbeitsplatz, aber eigentlich auch für die Schüler der Arbeitsplatz, wir nennen es halt Lernumgebung, der soll schon so gestaltet sein, dass man sich auch wohlfühlt. Nur, und jetzt kommt der springende Punkt, wir haben 25 Schülerinnen, um zu gendern, in deiner Klasse sitzen. Und jeder fühlt sich auf seine Weise wohl. Und ich glaube, ich kann erstens nicht jedem gerecht werden. Der eine fühlt sich, so wie ich ein Typ bin, von ich will am liebsten eine weiße Mauer haben, eine weiße Wand, wo mich nichts ablenkt, so kann ich lernen. Das ist der eine Typ. Der andere muss sehr bunt haben, braucht vielleicht sogar ein Radio, braucht Musik im Hintergrund zu rennen, das geht halt nicht. Also man kann nicht jedem gerecht werden.
Ja, was tut man, wenn der Klassenraum rot ist? Die Wände?
Ja, dann
streicht man um.
Das war nämlich in der Praxisschule im zweiten Semester der Fall. Die haben neu gestrichen und die Wände waren rot.
ja,
Rot
gut.
finde ich blöd.
Aber ich meine, da gibt es ja auch eine Farbenlehre, da gibt es ja es gibt kalte und warme
Ja, es
Farben,
soll
wie
eher
wirken die
gelb,
und
hell,
was weiß
oder?
ich, aber rot,
Wir haben
wie
orange im
rot?
Klassenzimmer gehabt.
Knallrot oder so.
Na, knallrot haben die Fenster
Knallrot
gehabt.
war das, ja. Ich glaube, ein Klassenraum war so hellgelb, das ist super, voll angenehm. Aber das Rote war
Aggressiv.
ja, da möchte ich nicht einmal ich. Ich meine, bei dem Beispiel geht es ja darum, dass die Schüler in Gruppen gehen und
Genau.
gemeinsam, also jeder erstmal das eigene und dann in den Gruppen darüber diskutiert wird, wo kommen wir auf einen Nenner? Und
Ja.
dann im gesamten Klassenverband. Weil ich meine, dass nicht jeder, ich weiß nicht,
Ist klar.
bunt will oder dass nicht jeder weiße Wände will, ist eh klar.
Ja.
Ja, aber dass man eine gemeinsame Struktur findet, finde ich, ist wichtig.
Ja, natürlich muss man da wieder aufpassen auf diesen sogenannten Vampireffekt. Ich muss ihn einfach raushauen, das ist ein bisschen wach. Das heißt, die Sachen dürfen auch nicht zu viel ablenken. Ich habe nichts davon, wenn ich einen Star hängen habe, weil ich ein großer Fan von ihm bin und dann schaue ich, dann himmel ich ihm jeden Tag, himmel ich meinen Star an und mein Vorbild und konzentriere mich eigentlich nicht auf das, was da vorne geredet wird. Das heißt, der Spagat zu finden ist sicher nicht einfach, aber ich bin bei dir, dass man da ein bisschen was machen muss. Natürlich, so wie das jetzt da komplett aufgebaut ist, ist ein bisschen, weiß ich nicht, ob man das so machen wird. Der erste Teil dieses Designproben ist gut. Der zweite Teil, ich weiß nicht, ob man das noch getestet und dann neu überdenkt und dann wieder schriftlich, verschriftlicht vielleicht, oder dann präsentiert man und dokumentiert man das Ganze wieder. Das ist ein bisschen übertrieben, aber
Echt, finde ich nicht. Nein, ich glaube,
naja.
das
Also,
überdenkst nur, wenn es wirklich nicht funktioniert.
Nein, ich glaube, du sagst dann, ich glaube, das ergibt sich einfach und du wirst nicht dokumentieren. Du wirst nicht dokumentieren. Heute haben wir ausprobiert eine gelbe Wand, die werden wir ummalen in
Aber
grün. Ja.
dokumentieren kann man ja in verschiedenen Arten und
Ja, dann
Weisen.
rede ich. Aber normalerweise würde ich sagen, okay, wir haben da jetzt Pflanzen, das haben wir probiert. Wir haben da Pflanzen am Fensterbrett und Ding. Ja, die werden aber nicht gegossen. Beispielsweise, die werden kaputt, das
Ja.
funktioniert nicht, die müssen wieder weg. Ja. Das ist so mein Testen und dann was ändern. Das ist so das Ding. Wir haben Plakate, ebenso wie ich vorher das Beispiel, die lenken zu sehr ab.
Kommen Sie
Müssen
weg.
wir vielleicht andere Plakate? Das lenkt zu sehr ab, was da auf den Plakaten ist. Das ist so dieses Testen. Ich glaube nicht in der Praxis, im wirklichen Leben, ja, dass ich mir dann, jetzt dokumentieren wir das Ganze, was haben wir festgestellt und dann präsentieren wir die Ergebnisse. Ja. Was lenkt uns zu sehr ab? Also ich glaube, das funktioniert so
Nein,
nicht. Ich glaube, man redet drüber und
ich habe da ein bisschen anderes Hintergrundwissen, weil das eben genau den Werkbereich betrifft.
ja.
Also ich würde es zum Beispiel im Werkunterricht machen. Es ist unglaublich wichtig für Kinder, dass sie das selbst ausprobieren. Also im ersten Schritt,
Ja,
bevor ich dieses,
den ersten Schritt finde ich wichtig.
na, also noch davor, bevor ich so ein Projekt machen würde, würde ich erstmal mit den Schülern das erarbeiten. Das ist halt, wäre dann im Prinzip meine Aufgabe. Was ist überhaupt Design? Auch in öffentlichen Gebäuden, wie ist das gestaltet? Wie kann man Sachen machen, damit es gut ausschaut? Weil ich meine, oft, also ich möchte nicht in einem Teenie-Zimmer leben mit
Nein.
20 Plakaten, ja, von Stars. da geht es auch um Ästhetik. Das müsste man vorher machen, dann könnte man das machen und dann, ich meine, wir machen ja auch ständig irgendwelche Reflexionen oder in Werken müssen wir auch Sachen dokumentieren, um diesen Arbeitsprozess, wie komme ich von dem, was habe ich vom Lehrer gelernt, zu dem, was habe ich jetzt produziert, einfach um das Ganze zu dokumentieren, um ja, das später auch auf andere Sachen anwenden zu können, finde ich es wichtig. Und auch das Ausprobieren, das wird meiner Meinung nach viel zu selten, wird da Platz für eingeräumt, auch im Werkunterricht. Es geht immer nur darum, wir brauchen ein Produkt, das müssen wir am Ende da haben. Aber was eigentlich gelernt wird, wenn Schüler solche Sachen ausprobieren, ist ja viel weiter und das kann man ja auf viel mehr Sachen, die einfach einem im Leben dann ja, weiterbringen, anwenden. Wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Also ich finde diesen Prozess unglaublich wichtig. Ich meine, das mit
dieses Schüler, Bewusste, meinst du? Dieses
also, ja,
Bewusste, das, dann...
Ja, auch wenn ich eine Wohnung einräume. Ja, also da, wir haben so oft unser Sofa umgestellt. Wie schaut es jetzt eigentlich wirklich gut aus? Wie wirkt das? Das braucht es oft einfach. Ich meine, es ist jetzt ein bisschen abstrahiert von dem, was da drinnen ist, aber ja.
Nein, ich verstehe schon, aber ich glaube halt, ich weiß, dass es wichtig wäre, aber ich glaube halt, dass ich glaube es wirklich aus tiefster Überzeugung, dass die Schülerinnen sich nur wenig Gedanken wirklich bewusst darüber machen. Entweder sie fühlen sich wohl oder sie fühlen sich nicht wohl. Ich glaube aber nicht, dass sie sich bewusst Gedanken darüber machen, naja, die Pflanze hat mich. Naja,
ja,
das stört mich schon. Und denke, ja eh, dann müssen sie aber dieses Testen, ja, aber dann habe ich halt die Angst, ob man sich dann zu sehr auf dieses Testen, ich weiß nicht, wie kann man, für also mich ist das schwer, da ist dieser dritte Schritt das Testen, erprobt eure Ideen, bla bla bla, ja, das heißt, das dauert aber eine Zeitspanne und ich stelle mir das komisch vor, wie, da denke ich dann jeden Tag dran, jetzt, wir müssen noch immer testen.
Ich glaube, hier ist ja das Beispiel mit den Tischen, ne? Die Tische im Klassenraum neu anzuordnen, da geht es auch darum, ich weiß nicht, vielleicht haben sie irgendein cooles Bild, was sie vielleicht in BE gezeichnet haben oder was, wir hängen das jetzt neben die Tafel, so. Man stellt sie davor und denkt sie, irgendwie passt es nicht ganz, hängen wir es vielleicht woanders hin. Ich glaube, darum geht's.
Ja.
Und
ja, aber das meine ich ja. Dieses Bewusste, ich hänge jetzt was hin und dann mache ich mir Gedanken drüber die ganze Zeit. Ja? Das stelle ich mir so komisch vor. Wir sitzen da und eigentlich sollten wir ja auch Unterricht haben, weil wir sind ja nicht nur.
Das kannst du in einem Projekt, in einer Projektwoche machen, wo du Zeit hast.
Ja, aber da machst du ja trotzdem was.
Das
Projekt kann ja nicht das sein. Ich meine, die kann sich ja nicht in die Klasse, was soll der Projekt sein, die setzen uns in die Klasse und schauen, ob es eh so passt.
Aber trotzdem, selbst wenn du zum Beispiel wie man Mathe die Längenmasse gehabt haben, kannst du das auch schon als Projekt machen, gehst herum und haben wir alles gehabt
mit Schulen. Ja, Maßstab berechnen, das gehört
Maßstab
auch mit rein.
Du kannst alles machen.
Ja. Wie gesagt, ich bin da wahrscheinlich der falsche Umgang für das. Ich
ja,
möchte einen schlichten Physiksaal und da darf nichts sein.
Jeder aber sollte sich mit seinen Stärken und Schwächen als Lehrer einbringen.
Genau. Und wie gibt es dann leere Bilder an und so? Nein. Also zu welchem Schluss sind wir gekommen?
Das ist sinnvoll.
Es ist sinnvoll, müssen die Lehrer, die es interessiert, müssen das durchführen.
I think it's time to call your landlord. Just tell him that you're moving out. Yeah, you're tired of his stupid rules anyway. I think it's time to pack some boxes. We'll load them up into my car. We'll leave your mattress by the road and drive away. To my place,
my place,
your place,
your place,
a little hideaway, a little sweet escape,
my place,
your place,
your place,
a little hideaway, from what in the world do we call this world anyway?
Call it all off. We know it wasn't working out. separate ways to my place,
my place,
your place,
your place.
A little out of ways, a little sweet escape. My place,
my place,
your place,
your place.
A little out of ways from what in the world do we call this road anyway?
In der Welt täglich steht so viel passiert, dass es gerade in eine Zeitung passt. Dieses Zitat stammt von Karl Kraus. Die Berichterstattung in den Medien hat einen entscheidenden Einfluss darauf, welche Themen in einer Gesellschaft als besonders wichtig angesehen werden. Doch schaut es so wirklich aus? Wir haben hierfür ein interessantes Interview mit Eva Brenner und Patrick Bosig zum Thema PR und Propaganda entdeckt. Hören wir doch einfach mal rein.
Ich befinde mich heute mit dem charmanten Patrick Bosig in einem kleinen Café im dritten Wiener Gemeindebezirk und wir sprechen heute über die Medien und die öffentliche Meinung. Zuerst einmal guten Tag, Herr Bosig.
Guten Tag.
So, die erste Frage. Inwiefern wird die Gesellschaft Ihrer Meinung nach von den Medien beeinflusst? Und haben die Medien Einfluss auf die Politik des Landes?
Gut, zuallererst mal müssen wir darauf zu sprechen kommen, dass wir in einer Demokratie leben, also in Österreich, und hier eigentlich die Medien so agieren sollten, dass eine ganz wertfreie Bildung der Meinung von der Gesellschaft möglich wäre. Ist es aber nicht, weil die jeweilige Medienlandschaft, wurscht welcher Sparte jetzt, von irgendwelchen Parteien oder Hinterleuten gelenkt wird. Ist so. Immer wenn irgendwer was schreibt, dann schreibt er so, weil er irgendeine Emotion oder, weiß nicht, irgendeine Meinung des Gegenübers erwartet zu bekommen, beziehungsweise in ganz schlimmen Fällen eigentlich bilden möchte, was ja dann fast schon Propaganda ist. Das heißt, ich bin sehr wohl der Meinung, dass die Medien eben die Meinung der Gesellschaft beeinflusst. Das war die Frage, oder? Ja. Und zwar insofern sieht man das auch gut am Beispiel der momentanen Flüchtlingspolitik. Wenn man sich anschaut, zu Beginn der Flüchtlingspolitik, wie die Medien hier dieses Thema ausgestrahlt hat mit offenen Händen und Willkommenspolitik und. Und jetzt, ein halbes Jahr später, wie die ganze Situation gekippt ist, wo man eben auch in der Partei im Hintergrund, in der Partei im Hintergrund einen Umschwung bemerkt hat, jetzt wird eben nur noch von den Medien herausgebracht, wie schlimm und wie böse und so weiter die Flüchtlinge nicht sind und was für ein Problem das mit sich bringt. Das heißt, hier hat man sehr gut den Umschwung der Medien mitbekommen und das hat natürlich auch Auswirkungen auch auf die europäische Politik, weil ein Rechtsruck ist auch nicht auszuschließen.
Okay, danke. Und gibt es Ihrer Meinung nach verschiedene Materialien oder Spiele, um dieses Thema in der Schule zu thematisieren?
Ja, da gibt es ein spezielles Spiel im Internet, das heißt Power of Politics, wo man eben selber quasi ein Politiker oder eine Politikerin spielt und so mit der ganzen Medienlandschaft auch ein bisschen in Kontakt hat, wie man sich selber darstellt und. War ein wichtiger Film, der auch bekannt ist Die Welle, das kann man sicher thematisieren, gibt es auch schon zwei Abhandlungen, also eine ältere und dann eine neuere Version. Egal welche, ist meiner Meinung nach für die Schule auch angebracht. Kann man nachher viel thematisieren und zeigt eben, dass das Ganze manipuliert werden noch immer Tatsache ist und auch noch immer möglich ist und nicht ein irgendwie nur in der Vergangenheit stattfinden hat können, sondern eben noch immer allgegenwärtig ist, weil wir es eben die ganze Zeit auch erleben, weil wir werden einfach nur von den Medien manipuliert.
So, vielen Dank, Herr Bosig.
Danke.
Habe mich gefreut, das Interview mit Ihnen führen zu dürfen.
Danke.
Bis zum nächsten Mal.
Danke.
Nun kommen wir schon zu unserem letzten Punkt, und zwar Datenspuren und Datenschutz im Internet. Hierfür haben wir eine Aufnahme einer Studentin gefunden.
Also bei unserer vierten Aufgabe geht es um die Datenspuren und den Datenschutz und wie man das eben auch den Schülern und Schülerinnen näher bringt, wie wichtig der Datenschutz eigentlich ist. Wir hinterlassen Datenspuren eigentlich überall beim Surfen im Internet, wenn wir digital miteinander kommunizieren und wenn wir unser Mobiltelefon benutzen. Selbst wenn wir jetzt etwas löschen, ist der Beitrag nach einigen Monaten stets noch vorhanden. Unsere Daten werden digital erfasst, weitergegeben und gespeichert und auch durch unser Handy. Zum Beispiel jederzeit kann man nachschauen, wo man sich gerade befindet. Es gibt diverse Apps, wo man einfach nur mehr eingeben, also den Namen der gesuchten Person eingeben muss und schon weiß man, okay, diese Person sitzt gerade im Kaffeehaus in Wien. Das österreichische Datenschutzgesetz regelt den Umgang mit personenbezogenen Daten. Gemeint sind damit eigentlich Daten, die mit einer bestimmten Person verbunden werden können. Also zum Beispiel Name, Geschlecht, Alter, Telefonnummer oder auch die Adresse oder die Sozialversicherungsnummer. Auch Fotos, auf denen eine Person erkennbar abgebildet ist, zählen zum Beispiel dazu. Das heißt, eigentlich braucht man ja immer die Bestätigung dieser Person, wenn man ein Foto irgendwo hochladen möchte. Und der Datenschutz steht eigentlich für die Idee, dass jeder Mensch grundsätzlich selbst entscheiden kann, wem, wann, welche seiner persönlichen Daten zugänglich sein sollten. Jetzt gibt es hier für die Erarbeitung dieses Themas mit den Schülern und Schülerinnen sehr viele gute Ansätze und Fragen. Und wenn man diese Fragen wie zum Beispiel, wer sollte Zugang zu deinen Daten haben, wem gehören diese Daten, wie kannst du dich vor einem Missbrauch deiner persönlichen Daten schützen und so weiter behandelt und durchgeht, wird es für die Schüler hoffentlich auch sehr einsichtlich, wie wichtig der Datenschutz für uns ist.
Zu diesem Thema gibt es auch ein passendes Spiel im Internet, und zwar Data Dealer. In diesem Online-Spiel sammelst du private Details über Freunde, Nachbarn, Bekannte und den Rest der Welt, holst dir die besten Datenleckerbissen vom Schwarzmarkt, gründest Firmen und Online-Projekte und so weiter. Also die Demo-Version findet ihr unter datadealer.com. Nun sind wir bereits am Ende unserer Sendung angekommen. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Wissen am Punkt.